was passiert ist jetzt in der letzten Woche, da lässt sich ganz oder müsste man unterscheiden eben zwischen Gründen und Anlässen. Der Anlass war eine Erhöhung der Tarife für die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Santiago. Die sind so um 30 Cent gestiegen, also von der Regierung per Dekret erhöht worden, um Kosten zu decken. Und das war dann sozusagen der Tropfen, der das Fass der Unzufriedenheit bei vielen Chilenen zum Überlaufen gebracht hat. Der dann zu diesen massiven Protesten zunächst vor allen Dingen von jungen Leuten ausgeführt und getragen geführt hat. Die Gründe sind andere. Die Gründe sind seit 20 Jahren oder fast 30 Jahren Unzufriedenheit mit den öffentlichen Systemen, mit dem Gesundheitssystem, mit dem Bildungssystem, absolut alles privatisiert. Das Bildungssystem gehört zu den teuersten der Welt. Das ist absolut schwierig für junge Menschen, über das Bildungssystem soziale Mobilität herzustellen, also aufzusteigen in der sozialen Hierarchie, weil das einfach unbezahlbar ist. Viele junge Menschen müssen sich verschulden, treten dann ihr Berufsleben hochverschuldet an, um eben ihr Studium machen zu können und sich für die Berufswelt erst einmal qualifizieren zu können. Dann gibt es also das grundsätzliche Problem vielleicht, dass in Chile so gut wie alles privatisiert ist. Chile einer der Pioniere, was neoliberale Politik in Lateinamerika anbelangt, seit den 70er Jahren, also angefangen mit der Diktatur von Augusto Pinochet, der angefangen hat, weite Bereiche, im Grunde alle Bereiche des sozialen und ökonomischen Lebens des Landes zu privatisieren. Selbst Wasser ist privat in Chile, ist kein öffentliches Gut, sondern eben ein privates Gut, das man kaufen muss. Und das, also in der Summe haben diese Verfehlungen dieses hochliberalisierten Systems einfach zu einer Akkumulierung von Unzufriedenheit geführt, die dann mit der Erhöhung der Preise für die Metro, für die U-Bahn, für die Stadtbahn zur Explosion gekommen ist, wenn man das so sagen will.
Sie haben schon angesprochen, dass der Protest quasi mit Studierenden begonnen hat und auch mit Schülern, die auf die Straße gegangen sind. Mittlerweile wird aber auch davon berichtet, dass eben nicht nur Arbeiterinnen und Arbeiter oder Schüler und Studenten protestieren, sondern auch Leute aus der Oberschicht teilweise auf die Straßen gehen. Und für kommende Woche ist ein Generalstreik angesetzt, wo sich auch Mitarbeiter von Ärztehäusern, auch Ärzte, Zahnärzte beispielsweise, beteiligen wollen, sodass sich eine allgemein hohe Beteiligung andeutet. Wie ist denn die hohe Mobilisierungskraft dieser Bewegung zu bewerten? Wodurch kommt die denn zustande?
Naja, vielleicht muss man erstmal entscheiden, weil das, was bei uns so als Oberschicht gehandhabt wird, Ärzte und so weiter, gehört in Chile nicht unbedingt zur Oberschicht. Also es ist schon nochmal eine andere Klasse sozusagen. Die Gruppe der Reichen und Superreichen in Chile, wo 1% der Bevölkerung 25% des gesamten nationalen Einkommens, nicht Einkommens, sondern Reichtums kontrollieren. Und das sind andere Leute. Das sind Leute, die sind in der Geschäftswelt, Immobiliengeschäfte, Bankengeschäfte, transnationale Handelsketten und so weiter tätig. Und das sind keine Ärzte und Zahnärzte. Die gehören in Chile eher zur vielleicht oberen Mittelschicht. Und aber ja, also diese Unzufriedenheit, diese systemische Unzufriedenheit mit vielen Aspekten des öffentlichen Lebens und der auch des politischen Lebens in Chile, die erstreckt sich auf weite oder über weite Teile der Bevölkerung. Also angefangen bei den Ärmsten der Armen bis hin eben zur obersten Mittelschicht. Alle sind davon betroffen. Alle müssen mit diesen privaten Feldern zurechtkommen. Alle müssen wahnsinnig viel für Bildung bezahlen, von der Kita bis zur Universität. Alle müssen zu einem maroden Gesundheitssystem gehen, um sich behandeln zu lassen. Und alle müssen in private Pensionsfonds bezahlen, aus denen sie letzten Endes nicht sehr viel für ihre Rente herausbekommen. Das ist auch gerade ein sehr, sehr großes Thema in Chile. Insofern, ja, also es ist eine breite Bevölkerungsfront, die da auf der Straße steht, weil es eben auch die große Mehrheit der Menschen im Lande, jetzt mal ausgenommen, die Reichen und Superreichen betrifft.
Sie haben gerade schon die Themenkomplexe angesprochen, die die Leute bewegen, beispielsweise das kaputte Sozialsystem mit der Privatisierung von beispielsweise Renten, mit der Privatisierung von Bildung und von Wasser, mit den wahrscheinlich auch horrenden Lebenshaltungskosten, die damit einhergehen. Hier in Europa ist ja der Klimawandel aktuell ein großes Thema, wenn es um Protestbewegungen geht. Und auch Chile ist ja sehr stark durch den Klimawandel bedroht, gerade wenn man sich die Wasservorkommnisse des Landes anschaut. Ist denn der Kampf gegen den Klimawandel auch Bestandteil der Forderung der Protestierenden?
Also ich glaube, im Moment ist das Thema Wandel nicht das, ist das Thema Klimawandel nicht das erste Thema auf der öffentlichen Agenda, sondern eben die Thema, die ich eben nannte. Aber das heißt nicht, dass Klimawandel keine Rolle spielt im öffentlichen Leben Chiles, sowohl im sozialen als auch im politischen. Sie haben das ja gerade schon genannt. Chile hat eine wahnsinnige Trockenheitsphase seit ein paar Jahren. Es sind ganze Landstriche ausgedürrt. Es gibt Wasserknappheit in vielen Teilen des Landes, vor allem im Norden oder auch in den Gebieten, wo Agrarindustrie betrieben wird. Die gute Avocado oder Palta, die hier so gerne konsumiert wird, wird unter anderem in Chile angebaut mit wahnsinnig verheerenden ökologischen Folgen. Aber auch das ist zum Teil sind das Folgen des Klimawandels, der ja bekannterweise bei uns produziert wird oder generiert wird, aber zum Teil eben auch politisch herbeigeführt, eben dadurch, dass wasserintensive Industrien wie beispielsweise Bergbau oder eben Agrarindustrie Produktion von Palta politisch begünstigt und vorangetrieben wird. Also insofern ist das ein großes Thema. Chile wird ja auch in diesem Monat noch oder im nächsten Monat die COP25 hosten, also Gastgeber sein für das internationale Treffen zum Thema Klimawandel, das vor ein paar Jahren in Bonn stattgefunden hat, also jedes Jahr in einem anderen Land ausgetragen wird. Und das ist ein Thema, ein anderes Thema, die Gletscher, die chilenischen Gletscher, die so langsam vor sich hin tropfeln und verschwinden und wegschmelzen, ist auch ein großes Thema. Es hat dann auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung in großen Landstrichen, aber auch auf die Gesamtkonstituierung von Ökosystemen. Also es ist ein Thema, aber es ist im Moment nicht das Thema, was auf Platz 1, 2, 3 der öffentlichen Agenda steht. Das sind eben eher diese Sozialsysteme, die explodierenden Lebenshaltungskosten und auch so Themen wie politische Korruption. Chile hatte in den letzten 5, 6 Jahren mehrere größere politische Korruptionsskandale, in die so gut wie alle Mitglieder der politischen Klasse durch alle Parteien hinweg links, rechts verwickelt waren. Auch das treibt sozusagen die Wut der chilenischen Bürgerinnen und Bürger an.
Jetzt möchte ich mal von der Protestbewegung an sich und wie die Protestbewegung sich verhält, was sie fordert und so, kurz auf die Reaktion auf diese Protestbewegung zu sprechen kommen. In einigen Medienberichten ist zu lesen oder auch wenn man sich regionale Medien in Chile anschaut oder mit chilenischen Bürgerinnen und Bürgern spricht, hört man oft, dass das Vorgehen der Regierung und des Militärs an die Zeit des Diktators Pinochets erinnert, den Sie ja auch schon erwähnt haben. Der war ja von 1973 bis 90 an der Macht und hat seine Gegner ja brutal verfolgen, foltern und ermorden lassen. Wie sehen denn die Ähnlichkeiten aus? Gibt es da überhaupt welche?
Naja, was heißt Ähnlichkeiten? Sie haben es ja gesagt, es gibt vor allem eine große Sensibilität in Chile nach diesen fast 30 Jahren brutaler und ausgesprochen blutiger, zumindest am Anfang, Militärdiktatur. Und das hat natürlich Wunden und Narben in der chilenischen Gesellschaft hinterlassen. Und jetzt wieder zu einem Moment zu kommen, in dem der Präsident das Militär auf die Straße schickt und dieses Militär, die Soldaten mit geladenen Waffen, also wirklich mit scharfer Munition gegen jugendliche Protestierende vorgehen, das ist für viele so eine Art Reise in die Vergangenheit mit allen Kosten, die das Ganze beinhalten mag. Insofern, also es gab auch vor zwei Tagen eine Pressekonferenz von Sebastian Pineda, dem Präsidenten, wo er an seinem Schreibtisch saß, umringt von hochrangigen Militärs. Das ruft natürlich viele sehr unangenehme und sehr traurige Erinnerungen bei vielen Chilenen und Chileninnen hervor. Das zum einen. Zum anderen war das Vorgehen oder ist das Vorgehen, der Ausnahmezustand hält ja noch an. Jedenfalls, soweit man das beurteilen kann, auf der Grundlage der Videos, die so in den sozialen Medien zirkulieren, beziehungsweise auch das, was die anderen Medien so zeigen, scheint das Vorgehen der Soldaten und der Sicherheitskräfte, also auch der Polizei, völlig unangebracht und maßlos zu sein, wenn man das so sagen kann. Also wirklich mit scharfer Munition gegen unbewaffnete, protestierende junge Leute vorzugehen. Es ist teilweise in die Menge geschossen worden. Es sind zahlreiche Menschenrechtsverletzungen bekannt geworden, von hin zu klassischen Folter, also von klassischen Foltermethoden über Schikanen, Diskriminierung und so weiter und so fort. Das alles hat schon so eine Art, wie soll ich sagen, diktatorischen Touch, wenn man das so will. Und wie gesagt, es ruft halt bei vielen diese Erinnerungen an die Pinochet-Diktatur hervor. Ich weiß also, man kann natürlich nicht sagen, dass das vom Ausmaß her das Gleiche ist oder dem nahe kommt, was da in den 70er Jahren stattgefunden hat und was Pinochet zu verantworten hat. Aber in der Unverhältnismäßigkeit ist es schon etwas, was wenige zu akzeptieren bereit sind.
Jetzt hat sich diese Demonstration von Studenten ja innerhalb von kürzester Zeit, von nur ein paar Tagen, zu einem, der Präsident von Chile hat es ja auch wirklich Krieg genannt, zu einem Zustand gewandelt, der ja auch wirklich an Krieg erinnert. Es wurden ja wahnsinnig viele, mehrere hunderte Supermärkte und Apotheken geplündert. Es gibt ja pausenlos im Prinzip Straßenschlachten, es gibt Ausgangssperren, das Militär patrouilliert in den Straßen von Santiago de Chile und auch in anderen größeren Städten wie Valparaíso und anderen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich die Lage noch weiter entzündet? Weil aktuell sieht es ja eher weniger nach Entspannung aus.
Naja, dann, was Sie sagten, Krieg. Der chilenische Präsident hat verkündet, das Ganze sähe aus wie ein Krieg. Das ist natürlich absurd, weil das, was an Krieg erinnert, was an Krieg erinnert hat in den letzten Tagen oder auch noch erinnert, das kommt natürlich von der chilenischen Regierung. Ja? Die Regierung hat ja das Militär auf die Straße geschickt, die Regierung hat den Ausnahmezustand verkündet, die Regierung über den zuständigen General lässt patrouillieren und alles das kommt von der Regierung, nicht von den Leuten, die auf der Straße stehen. Was die Plünderungen anbelangt, die sind vorgefallen in manchen Teilen mehr als in anderen, aber auch da ist die Lage nicht so ganz klar. Zum einen in so einer Ausnahmesituation mit zahlreichen Massenprotesten, in denen die öffentliche Ordnung weitgehend zusammengebrochen ist, da öffnet sich natürlich immer ein Gelegenheitsfenster für Plünderung. Das ist aber nicht nur bei massiven Protesten so, das ist auch so bei Naturkatastrophen oder was auch immer. Insofern, das ist einfach zum Teil eine Art Begleitphänomen, wenn es zum Zusammenbruch öffentlicher Ordnung oder zu einem bedeutenden Rückgang öffentlicher Ordnung und Ordnungsfähigkeit kommt, wenn man das so will. Zum anderen, und das muss man auch ganz klar sagen, gibt es auch Hinweise darauf, dass die Plünderungen wirklich bewusst herbeigeführt worden sind, um Gründe zu haben, die Repressionen auf den Straßen durch das Militär und durch die Polizei noch zu verstärken. Also es gibt zahlreiche Videos von Amateuren gefilmt, die zeigen, wie beispielsweise die Polizisten Supermärkte ausgeräumt haben. Aber ich wäre mit dieser Kriegsmetapher tatsächlich sehr vorsichtig. Wie gesagt, der Präsident hat diese Metapher in den Raum gestellt und benutzt aber durchaus wahrscheinlich mit dem Anliegen, das repressive Vorgehen seiner Regierung und seiner Streitkräfte zu legen. Und es gibt ja auch inzwischen das Motto, wenn man so will, an vielen Stellen in Santiago aufgetaucht ist und auch auf den Plakaten während der Demonstration zu lesen ist, auf dem steht, wir sind nicht im Krieg, wir sind vereint. Und das, was an Krieg geführt wird, ist eben ein Krieg einer Regierung gegen die eigene Bevölkerung, so wird es von vielen gesehen. Welche Gefahr das Ganze oder welche Zukunftsaussichten das Ganze hat, ich glaube im Moment sieht es eher nach Entspannung aus. Ich würde da jetzt gar nicht so, hätte da gar nicht so einen negativen Blick, wie Sie den gerade formuliert haben. Also am Wochenende mit diesen vielen Plünderungen, mit den Zusammenstößen zwischen Militär und Demonstrierenden, da sah das Ganze natürlich sehr, sehr schlimm und auch so aus, als ob es immer weiter eskalieren würde. Inzwischen scheint es eher so, als ob das Ganze Angelegenheit in eher institutionelle Bahnen gebracht und gedrängt wird. Der Präsident selber ist ein Stück weit zurückgerudert, hat zugegeben, dass er eventuell zu harte Worte oder sogar harte Worte benutzt hätte, vielleicht nicht zu, aber harte Worte, und er hat dazu aufgerufen, dass man sich an einem Verhandlungstisch einfindet, um über die Forderungen der verschiedenen Gruppen, die auf den Straßen protestieren, zu sprechen. Die Erhöhung der Metropreise ist ja schon am Samstag oder Sonntag zurückgenommen worden, aber daran kann man ja eben sehen, dass die Metropreise allein nicht der Anlass für diese Proteste waren, weil sie sind ja daraufhin nicht zurückgegangen, weil dazu war es dann auch definitiv zu spät. Es gibt auch inzwischen mehrere offene Briefe von Wissenschaftlern und von Persönlichkeiten des chilenischen öffentlichen und politischen Lebens unterschrieben, die dazu aufrufen, einen neuen sozialen Pakt in Anführungszeichen zu schmieden und eben dabei sind, dahin zu arbeiten, dass man sich an Verhandlungstischen wiederfindet, um die strukturellen Probleme des Landes politisch anzugehen. Es ist also, bislang bleibt es bei den Aufrufen und auf der eher diskursiven und rhetorischen Ebene, aber immerhin ist man da zu dieser damit in die Nähe einer Verhandlungslösung gerückt, und das ist natürlich schon ein Stück weiter als noch am Wochenende angesichts dieser zahlreichen Straßenschlachten.
Sie haben jetzt diese Verhandlungslösung, die im Raum steht, ja angesprochen. Nun ist es ja so, dass die Probleme, die kritisiert werden, natürlich sehr, sehr stark im Gesellschaftssystem und im Staatssystem eigentlich verankert sind. Also gerade wenn es darum geht, jetzt die Bildung, die ja privatisiert wird, oder also die ganzen Privatisierungen von öffentlichen Gütern, Bildung, Wasser, und diese horrenden Lebenshaltungskosten, wie wahrscheinlich ist denn, dass die Forderungen der Protestierenden erfüllt werden, und was braucht es denn für Voraussetzungen, damit sie überhaupt erfüllt werden können?
Nun ja, wie wahrscheinlich ist das? Das lässt sich schwer sagen, auf diese Frage eine Antwort zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Aber immerhin sind die Bedingungen gelegt worden und gesetzt worden, dass darüber gesprochen wird, was ja in der Vergangenheit, also vor den Protesten, nicht der Fall war. Im Falle der Bildungspolitik hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen was getan. So ein paar Universitäten sind ja zur sogenannten Gratitud übergegangen. Das heißt, es wird nicht mehr ganz so viel, oder es muss nicht mehr ganz so viel bezahlt werden von den Studierenden und so weiter. Also so ein bisschen hat sich da was getan, was unter anderem zeigt, dass es möglich ist, dieses hochverkrustete, privatisierte System doch zu reformieren. Also es geht. Es braucht natürlich politischen Willen, und es braucht wahrscheinlich auch einen permanenten Druck von der Zivilgesellschaft. Und das wären dann auch die Bedingungen, die jetzt sozusagen anhalten müssten. Ja, es bräuchte politischen Willen, um diese Reform durchzubringen. Das wiederum sieht man im Moment noch nicht. Also das chilenische Parlament und die Regierung ja sowieso haben sich ausgesprochen bedeckt gehalten in den letzten Tagen. Von den politischen Parteien hat man so gut wie gar nichts gehört, von Repräsentanten im Kongress eigentlich auch so gut wie nichts. Das war schon einigermaßen sonderbar, da hätte man sehr viel mehr erwarten können. Aber gut, es bleibt zu sehen. Ich meine, es gibt ja auch ordentliche Oppositionsparteien, es gibt linke Parteien, die Regierung ist ja eher als konservativ zu verorten. Also es gibt politische Kräfte, die in der Lage wären, das voranzutreiben. Es müsste nur wahrscheinlich begleitet werden von einem gewissen Maß an sozialem und zivilgesellschaftlichem Druck.